Du bist Toni Kreischen von der Abschiebehaft-Kontaktgruppe Dresden. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, was die Abschiebehaft-Kontaktgruppe genau macht und wie ihr arbeitet.
Wir sind eine rein ehrenamtliche Gruppe, die in den Dresdner Abschiebeknast hineingeht, um Menschen dort erstmal rechtlich zu beraten. Also zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es also noch gegen Haftbeschlüsse vorzugehen. Und darüber hinaus leisten wir einen gewissen, ja, auch emotionale Unterstützung für die Leute, die drin sind. Also wir gehen auch manchmal rein, um mit den Leuten zu sprechen, weil sie eben im Zweifel niemanden haben und in der Einsamkeit ein bisschen entgegenzuwirken. Und weiterhin machen wir eben Öffentlichkeitsarbeit zu Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam in Dresden, um da auch eine gewisse Transparenz sicherzustellen.
In Dresden gibt es ca. 34 Gewahrsams- und 24 Haftplätze für ausreisepflichtige Menschen. Dort können Menschen aus ganz Sachsen inhaftiert werden. Aber auch in Dresden werden immer wieder Vorwürfe laut, dass nicht adäquat auf den seelischen und körperlichen Zustand der Gefangenen reagiert wird. Erst kürzlich ist auch schon wieder ein Fall bekannt geworden, bei dem eine Person selbstverletzendes Verhalten an den Tag gelegt hat und die Reaktion der WächterInnen darauf einfach nur war, ihn zu fesseln. Auch dazu habt ihr so ein bisschen gearbeitet. Vielleicht könnt ihr noch mal generell was zu den Haftbedingungen dort in Dresden sagen.
Weil du jetzt gerade auch das selbstverletzende Verhalten angesprochen hast, ne? Das Vollzugsgesetz, was die Abschiebungshaft sozusagen in Dresden regelt, sieht zum Beispiel eine Aufnahmeuntersuchung vor. Da wird nur sozusagen eine physische Untersuchung durchgeführt, also auch so mit Lungenröntgen und so weiter. Es wird aber in keiner Weise geschaut, bringen Menschen auch eine psychische Erkrankung mit, sind sie vielleicht traumatisiert. Wir reden ja immerhin von Geflüchteten, wo das nicht unwahrscheinlich ist. Und diese Untersuchung oder diese Identifizierung dann auch einer besonderen Schutzbedürftigkeit, die findet nicht statt. Das heißt, wenn Menschen zum Beispiel eben ein selbstverletzendes Verhalten zeigen, können sich auch die Wärterin nicht erklären jetzt von vornherein, ist das jetzt, weil der Mensch rebelliert gegen das Knastregime sozusagen, oder ist das, weil der Mensch vielleicht wirklich ein ernsthaftes gesundheitliches Problem hat. Und das heißt, dass im Zweifel dann eben auch Menschen mit psychischen Erkrankungen dort gefesselt werden und besonderen Sicherungsmaßnahmen unterworfen werden können. Das ist so ein Punkt, den wir ganz stark kritisiert haben. Den hatte auch der Sächsische Flüchtlingsrat im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens versucht stark zu machen, dass es hier einer auch Änderungen bedarf und dem ist nicht nachgekommen worden. Und jetzt kann man so sagen, haben wir den Salat. Es ist also so, dass solche Fälle wie jetzt der gerade eben angeführte, dass wir einfach damit rechnen müssen, dass sowas nicht der letzte gewesen sein wird.
Also wenn wir nochmal zurückgehen und nochmal auf die konkrete Haftsituation blicken, wie sind denn die Strukturen in diesem Abschiebeknast in Dresden? Also wenn hier jetzt zum Beispiel Vorwürfe laut werden, wo Menschen einfach körperlich krass geschädigt werden, wie sind denn da die Strukturen? Ist es irgendwie möglich, Menschen oder Wächterinnen dafür zu belangen, wenn sie einfach nicht korrekt handeln?
Also jetzt zum Beispiel bei dem Fall hat der Betroffene Strafanzeige gestellt, das heißt, das ist eben die ganz klassische Möglichkeit, mit den Mitteln des Strafrechts davor zu gehen. Die Landesrechtshof hat behauptet, dass sie interne Ermittlungen aufgenommen hat, sozusagen auch geschaut hat, ob der Mensch suspendiert werden muss, die Menschen, die da bewachen. Genau, auf jeden Fall wurde bei dieser internen Ermittlung nicht der Beirat informiert, der ja den Vollzug kontrollieren soll. Genau, der könnte sozusagen im Prinzip ja dann auch nochmal tätig werden, auf eine Suspendierung oder auch eine Sanktionierung, weitere Sanktionierungen drehen. Genau.
Und man muss sich ja auch immer vor Augen rufen, also egal, ob man das jetzt irgendwie unterstützt, dass es überhaupt Knäste gibt und Menschen, die irgendwie straffällig geworden sind, nach irgendeinem Gesetz da in Haft gesteckt werden, muss man sich ja trotzdem immer vor Augen rufen, dass es in Abschiebehaft sich um Menschen handelt, die keine Straftat begangen haben. Trotz allem sind ja die Haftbedingungen ähnlich. Vielleicht kannst du da auch noch mal so kurz umreißen, wie denn so ein Alltag dort in dem Knast aussieht.
Es ist eben genau Haft und Straftat. Das heißt, da gilt eigentlich der Grundsatz, Abschiebehaft ist normales Leben minus Freiheit. Also eigentlich ein juristischer Grundsatz, der sehr absurd ist, aber an dem sich dann eben auch Abschiebungshaft messen lassen muss. Genau, da kann man aber sagen, ich denke, das gilt für alle Abschiebeknäste in Deutschland, dass sie in keiner Weise den Eindruck vermeiden, dass sie in Gefängnissen sind. Also es gibt eben Zellen, wo es auch Schließzeiten gibt, je nachdem von 22 bis 6 Uhr. Es gibt einen Freigang in Dresden von mindestens einer Stunde. Bargeld ist nicht erlaubt, das heißt, die Menschen müssen dann bestellen, was sie gerne möchten, aus einer Art Katalog. Und die Lieferzeiten können bis zu 14 Tage dauern. Die Menschen dürfen nicht frei ins Internet gehen, dürfen keine Smartphones benutzen, weil die eine Kamerafunktion haben. Also es kommt, es ist im Prinzip ein Knast und unterscheidet sich dann in Nuancen von dem, was in den Justizvollzugsanstalten geschieht. Am Ende des Tages produziert man halt mehr Leid, man wird es auch aus der Sicht eines Staates, der gerne abschieben möchte, nicht schaffen, mit dem Mittel der Abschiebehaft groß die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen. Ne? Ganz oft wird ja gesagt, wir brauchen die Abschiebungshaft, wir als Staat brauchen die Abschiebungshaft, weil die Leute nicht anzutreffen sind bei Abschiebungen. Aber warum Abschiebungen eben häufig nicht stattfinden, das liegt auch an den Herkunftsländern, die Papiere nicht ausstellen oder weil gesundheitliche Gründe dem entgegenstehen, weil bei Menschen einfach manchmal auch die Identität nicht klärbar ist, weil sie schon staatenlos auf die Welt gekommen sind. Also was.
Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz so umreißen, auf welcher rechtlichen Grundlage denn die Abschiebehaft in der BRD gebaut ist.
Also es gibt im Prinzip, so grob gesagt, vier verschiedene Haftarten. Also einmal die Sicherungshaft. Wenn also Menschen eine Fluchtgefahr unterstellt wird, soll eben die Abschiebung durch die Abschiebehaft gesichert werden. Dann gibt es die Vorbereitungshaft, die gerade dann angewendet werden kann, wenn Menschen gesagt wird, dass sie eben Gefährderinnen sind, also nicht dieser hochproblematische Polizeibegriff, der auch nicht durch Gerichte kontrolliert werden kann. Dann werden also Menschen gezielt inhaftiert, damit in der Haftzeit die Abschiebungen noch vorbereitet werden kann. Es gibt den Ausreisegewahrsam, das wird euphemistisch Abschiebehaft Leid genannt und ist eine Maximaldauer von 10 Tagen. Da muss die Abschiebung soweit vorbereitet sein und es muss klar sein, dass sie innerhalb von 10 Tagen dann eben durchgeführt wird. Und es gibt noch so die Überstellungshaft, ähnlich wie die Sicherungshaft, die Abschiebung soll sichergestellt werden, aber die Überstellungshaft greift vor allem bei Menschen, wird immer dann verhängt, wenn Menschen innerhalb Europas abgeschoben werden soll, also für diejenigen, für die die Dublin-III-Verordnung greift. Grundsätzlich regelt das Bundesrecht, das deutsche Aufenthaltsrecht. Da werden die Länder sozusagen ermächtigt, Menschen in Abschiebungshaft zu nehmen. Wie aber dann tatsächlich die Abschiebungshaft vollzogen wird vor Ort, das regeln die Länder wiederum. Das heißt, es brauchen immer eigene Vollzugsgesetze. Und das hatte Sachsen jetzt in den letzten 2, 3 Jahren ein recht langes Gesetzgebungsverfahren so gemacht, mit Ausreisegewahrsam erst und dann Abschiebungshaft. Und jetzt ist es sozusagen möglich, auch Abschiebungshaft in Sachsen zu vollziehen.
Und inwiefern unterscheidet sich das dann in den einzelnen Ländern? Also wird es einfach dann nochmal speziell ausgelegt pro Bundesland oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also es sind solche Sachen wie, gibt es zum Beispiel einen Beirat, der den Vollzug der Abschiebungshaft kontrolliert. In Bayern gibt es sowas zum Beispiel nicht. Dann ist die Frage, wie sieht es mit der Gesundheitsversorgung aus? Ist ein psychiatrischer Dienst vorhanden oder nicht? Gibt es dort eine Art Beschwerdemanagement? Wie sieht der Zugang für NGOs aus? Da gibt es teils erhebliche Unterschiede. Und in Sachsen haben wir so ein Gesetz, wo man sagen muss, an einigen Punkten sehr restriktiv, an anderen Punkten aber auch besser, zum Beispiel eben, dass es einen Beirat gibt. Und was es für Veränderungen gab in den letzten Jahren? Also klar, es ist immer schärfer geworden. Die Anforderungen an die Haftanträge der Ausländerbehörde sind gesunken. Beispielsweise ist es heute so, dass ein ungenügender Haftantrag der Ausländerbehörde nicht automatisch dazu führt, dass die ganze Haft rechtswidrig ist. Die Ausländerbehörde kann also nochmal nachschieben mit neuen Beweisen und sozusagen die Haft wieder rechtmäßig erscheinen lassen. Und genau, damit eben so, dass das Verfahren sozusagen noch im Nachhinein heilen, heißt es denn. Die neueste Entwicklung ist im Prinzip das geordnete Rückkehrgesetz, was jetzt diese Woche auch in Kraft treten soll, wo auch eine neue Haftart mit eingeführt wurde, also dann jetzt Nummer 5 sozusagen, also die 5. große, die sogenannte Mitwirkungshaft. Wenn also Menschen zur Feststellung der Identität damit sie unter Druck gesetzt werden, soll sie dann eben nochmal in Haft genommen werden, damit sie zur Botschaft vorgeführt werden können oder ihre Reisefähigkeit begutachtet werden kann. Es ist eine Haftdauer, die maximal 2 Wochen dauern darf. Genau, es ist so, dass selbst in der Vergangenheit liegende Gründe für, zum Beispiel, ich habe in der Vergangenheit über meine Identität getäuscht, habe das aber inzwischen alles geklärt. Es ist soweit, ja, also die Vorwürfe sind aus dem Weg geräumt. Es kann aber dennoch noch als Haftgrund angerechnet werden. Das war bisher nicht möglich. Also da war immer so, wer gerade eben heute über seine Identität täuscht, kann in Haft genommen werden. In Zukunft soll es so sein, dass das nicht automatisch dann verjährt.